verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie in dieser Freundesrunde ganz herzlich willkommen. Es geht um ein Werkstattgespräch. Besonderes Anliegen der Akademie ist es ja immer gewesen, das ist auch noch heute, die verschiedenen Disziplinen der Künste miteinander, zueinander in Beziehung zu setzen. Und das geschieht heute, indem ein Dichter und Schriftsteller mit einem Maler, Zeichner und Radierer versucht, dieses nicht ganz einfache Thema, die Entstehung der Bilder beim Malen, zu erörtern, dem nachzugehen. Und ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen. Ich kann nur eines sagen, es ist eine Frage, die einen nachdenklicheren Maler ein Leben lang beschäftigt. Und ich bin immer noch auf der Spur und bin selber sehr gespannt darauf, ob wir etwas näher an dieses Geheimnis, es bleibt im Letzten wohl nicht ganz aufklärbar, aber etwas näher rankommen. Und damit setze ich mich. Danke Ihnen.
Naja, der Titel ist eine Paraphrase auf einen brillanten, sehr weiten bekannten Essay von Kleist, nicht über die allmähliche Verfertigung von Gedanken beim Reden. Ich habe diese, die gleichermaßen tiefsinnig ist und vieldeutig, dieser Titel, diese Bemerkung, bezogen auf das, was Sie heute Abend vorhaben, die Entstehung von Bildern beim Malen. Und an Kleist denken und an die Genauigkeit, mit der er die Verfertigung von Gedanken beim Reden zu beschreiben versucht, auch anzuwenden versucht auf das, was wir heute vorhaben. Kleist sagte, auch wenn es provokant klingen mag in diesem Fall, ohne eine Idee, ohne einen Inhalt, wird man nicht zu den Gedanken kommen, die man wünscht. Er nennt sogar Titel. Er sagt, wenn beispielsweise Studenten geprüft werden, muss man sich darüber einigen, worüber sie geprüft werden. Er hat vorgeschlagen, einen Begriff wie Staat oder einen Begriff wie wörtlich Besitztum, Eigentum. Mit anderen Worten, er bietet dem Prüfling eine Handhabe an, von vornherein, seine Gedanken zu äußern oder überhaupt zu Gedanken zu kommen. Er stellt es sogar familiär dar, Kleist, und sagt, wann immer er versuchte oder selbst nicht sicher war, welche Gedanken ihn beschäftigten, welche Gedanken empfehlenswert wären oder tunlich wären für ein Theaterstück und so weiter, er sich an seine immer anwesende Schwester wandte, die hinter ihm war, der er seine Gedanken anbot, denn das Ganze sind ja Angebote, von ihr Einspruch, Zuspruch, Widerspruch, Protest hörte und dann allmählich seine Gedanken formte. Soweit Kleist. Als ich, lieber Armin, deinen Vorschlag hörte über die Entstehung von Bildern beim Malen, dachte ich natürlich mit einiger Verblüffung daran, dass auch Bilder, selbst wenn sie nur eine Stimmung wiedergeben, einen Inhalt haben. Und dass der Inhalt oder sagen wir die Vorstellung des Künstlers etwas ist, was am Anfang bereits besteht, dachte ich. Ich bin kein Kunsttheoretiker, nicht mal ein Kunsthistoriker, ich bin ein Bilderbetrachter. Und dachte mir, man muss von einer Vorstellung ausgehen. Du bist anderer Ansicht.
Nein, nein.
Denn ich habe an frühe literarische Versuche einer englischen Schriftstellergruppe gedacht, die glaubte, es sei ausreichend, wenn man die Literatur sozusagen dem Strom des Bewusstseins überließe und das, der hat es verstanden. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, ich sehe einen guten Freund dort, Rainer Moritz, den ich ausdrücklich begrüßen möchte. Jedenfalls glaube ich, dass dies nicht ausreicht. Also der Strom des Bewusstseins muss auch korrigiert werden. Er muss gelenkt werden, denke ich mir als Schriftsteller. Der Strom des Bewusstseins, dem einige Leute zutrauten, Literatur hervorzubringen, kann nicht ausreichend sein. Du wirst mit Recht, lieber Armin, anderer Ansicht sein.
So anders nicht.
Welche Ansicht?
So anders nicht. Nein, nein. Also ich finde den Einstieg wunderbar, weil ja die Verfertigung der Gedanken beim Reden der Verfertigung des Bildes beim Malen sehr, sehr nahe kommt. Man weiß zwar...
Reden und Malen.
Ja, man,
vergleichbare Prozesse?
Nein, ich komme jetzt auf das Vergleichbare bei beiden hin. Da will ich drauf zugehen. Man weiß ja, was man als Nachricht, sag ich mal, als Inhalt der Rede rüberbringen will. Aber man weiß nicht, in welcher Form. Niemand weiß vorher, darum hat ja Gleist sehr klug gesagt, die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Man hat diesen Grundgedanken, ich will ihr oder ihm dies oder jenes mitteilen. Aber welche Form die Mitteilung bekommt, ergibt sich erst im Gespräch, eben beim Reden.
Im Dialog.
Ja, und so weiß man natürlich als Maler, und jetzt wird es etwas schwieriger als mit Worten, man hat eine Vorstellung vom Bild, nur sie ist noch nicht sichtbar. Sie ist ein Keim, der in einem zum Bilde drängt. Ein Appetitus, wobei natürlich mal ganz klar ist, also hier hängen Köpfe, hier hängen Figuren, aber ich kann noch eines zurückgehen, hier hängen Hochformate, hier hängen Breitformate, also ganz gewisse Vorgaben sind natürlich auch bei der Malerei gegeben. Und dann kommt hinzu...
Das wollte ich hören, ja.
Ja, ja, und der Inhalt ist jetzt ein ganz bestimmter Farbklang, der mich unter Umständen, der mir seit Tagen nachgeht oder der schon in einem Furgenbild erreicht werden sollte und nicht ganz geglückt ist. Das ist ein Teil des Inhalts. Und dann kommt eine formale Komponente hinzu, eben ja, ein Gesicht von den Jahren so zerklüftet wie Gebirge, Erosionsgebirge oder
wie bei Cézanne.
Eine ja. Figur, nicht, die so oder so oder so, aber das genaue Aussehen, also wenn man es jetzt einmal ganz schnell auf den Nagel auf den Kopf treffen wollte, ohne es abzukürzen, da kommen wir später dahin, da würde ich sagen, die Bilder sind eben die Vorstellungen des Malers und der Malprozess ist sie immer reiner herauszuschälen. Und jetzt kommt die Kontrollinstanz, die haben wir auch. Und zwar gibt es da ein sehr schönes Beispiel, das jeder kennt, beim Ostereiersuchen. Da ist zwar ein Zweiter da, der dann sagt, wärmer, wärmer, oh, oder jetzt wird es wieder kalt.
Heiß, heiß.
Und genauso heiß und plötzlich. Und so ist es beim Bild. Man merkt, ich bleibe auf der Spur, ich bin drin, ich komme ihm näher, dem gewünschten, gewollten, vorschwebenden, ohne dass es schon das Gesicht hat, aber das Gesicht wird immer deutlicher, deutlicher. Und man merkt, jetzt entweicht es wieder. Und es gibt Dinge, man wird abgewiesen. Und dann heißt es bloß Pinsel hinlegen, aufhören, was anderes anfangen. Und dann muss man wieder auf die Stunde warten, wo diese warme, heiße Spur weiterführt. Denn man kann sich ein Bild auch sehr, sehr schnell ruinieren und das Zurückholen von Verdorbenen, das ist eine schwierige Sache. Das mal so als ein Vorweg.
Naja, aber das zeigt mir doch, dass so etwas wie eine ungefähre Vorstellung vorhanden sein muss, bevor man malt. Oder überlässt man es der Farbe, etwas hervorzubringen, was dann die Idee rechtfertigt oder überhaupt als intendiert in diesem Falle.
Es ist beides da. Also zunächst nochmal, die Bilder stehen ja in einem Kontext. Und insofern ist ja eine sehr starke Vorgabe da. Also es gibt gerade, man kann es ja hier in der Ausstellung auch gut sehen, eine Reihe von Köpfen und kopfähnlichen Gebilden. Hier gibt es eine Reihe von Figuren. Ich habe ja auch versucht, das thematisch etwas zu hängen, von Einzelfiguren. In der Regel eines ist ja mit Gruppenbild dazwischen, aber und dann wieder was Figurähnliches, zum Beispiel so etwas, was dann heißt es Winddünen oder Sanddünen, also da kommen wir auch gleich drauf, wie unerheblich die Titel letztendlich sind, denn was man verbal beschreiben kann, ist natürlich nur, ist genau nicht das, was das Bild sagen soll. Und der Titel, da gehen einem so viele Assoziationen durch den Kopf und ich versuche dann, den treffendsten festzuhalten. Mhm. Den treffendsten insofern, dass er über das Bild was sagen muss, ohne es aber zu beschreiben. Also haarscharf an ihm vorbei.
Also beschreibt das Bild sich selbst?
Hinzeigt. Es muss ich.
Alles, was in ihm liegt, sagt es aus.
Ja, sollte, wenn es gelungen ist.
Ich denke, verzeih mir, dass ich einfach laienhaft frage, an ein Beispiel. Nehmen wir mal die Welle. Ein Bild der Maler, Nolde, malt die Welle. Er hat sie tausendmal gesehen, er versucht sie festzuhalten. Die Welle aller Wellen vermutlich schwebt ihm vor. Genügt es, wenn er sich jetzt, alles ist ja Annäherung, beim Schreiben auch Annäherung an den imaginierten Ausdruck, an die imaginierte Konfliktsituation, Annäherung. Wenn Nolde nun versucht, die Welle zu annäherungsweise so zu schreiben, dass sie definitiv die letzte, die einzige Welle ist, überlässt er es der Farbe oder dem Augenblick oder begleitet er es mit einer immanenten Kontrolle, um dahin zu kommen, dass es vollkommen deckungsgleich ist mit der Vorstellung.
Also die Kontrolle ist immer da, also auch bei diesen Bildern. Ich wollte vorhin noch mal auf dies hingehen, du hast sehr schön gesagt, ich komme auf die Welle auch zurück. Lässt du vielleicht oder lässt mancher vielleicht auch die Farbe, das Bild oder aus der Farbe gebären? Also ich meine, und zugespitzt könnte man auch sagen, ohne das Zufallende wären wir alles etwas ärmliche Handwerker. Ich meine, ich freue mich, dass ich Handwerker bin, weil das Malen ja im Wortsinne ein Handwerk ist.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Das sagt übrigens auch Kleist, der über diesen Gegenstand sehr ausführlich gehandelt hat. Es gibt dann schließlich, wenn man dann zu Gedanken gekommen ist, eine Produktion dieser Gedanken. Und das verweist wieder auf das Handwerkliche, auf die handwerkliche Begleitung. Denn es genügt ja nicht allein, diese Gedanken hervorgebracht zu haben, sondern sie auch anzuwenden, umzusetzen, sie in Erscheinung zu bringen.
Ja, und die Erfahrung.
Oder aus der Abstraktion zu erlösen. Nicht?
Die Erfahrung, die man macht, jetzt in einem doch schon relativ langen Malerleben, hat mich dazu gebracht, dass ich immer wieder auch meinen Studenten sage: Es gibt auch eine Vernunft der Hand. Die Hand korrigiert das Gedachte, intendierte ins Machbare. Und man kann mit einem erfahrenen Auge sehr deutlich sehen, ob jemand noch, also man kann ja mit der Hand auch Dinge machen und sie ausschalten, nicht? Also nicht auf sie hören, nicht auf sie hören sozusagen. Und das kann man Bildern ansehen, finde ich. So. Und jetzt, also man braucht beides, man braucht die ständige Kontrolle und jetzt möchte ich mal behaupten, auch der Dichter und Schriftsteller lebt doch von dem, was ihm, wenn er am Seil seiner Intention und natürlich dem Wissen, wohin er im weitesten gelangen soll, da kommen doch so viele Dinge, so wie Vögel sich auf Ästen niederlassen, wenn man genügend Bäume hinstellt, finden sich doch da auch ein. Klar, und auf das muss man...
Ich schreibe ja vergleichbar lange, wie du malst. Und ich weiß, dass der Irrtum ein ständiger Begleiter ist und ein großer Lehrmeister. Ich habe es oft versucht, Dinge so zu schreiben, wie sie in meiner Vorstellung waren und stellte dann nach einer kurzen Pause fest, es ist missglückt. Wunderbar. Ich fragte mich, warum es missglückt ist.
Wunderbar.
Selbstverständlich. Bitte?
Wunderbar. Ich komme natürlich mit der gleichen Erfahrung.
Ja. Ich bin auch nicht auf die Parallelität der Erfahrung, weil die doch im Prinzip ein bisschen anders sind, aber vielleicht doch so. Um ein Beispiel zu geben. Ich habe mal vor vielen Jahren, das ist vor 40 Jahren, eine Novelle geschrieben, wie hieß das Feuerschiff. Ich ging von einem konkreten Bild aus. Ich sah von der Stelle aus, an der ich lebte, an der dänischen Insel, ein Feuerschiff verankert. Und ich stellte mir vor, dass dieses Feuerschiff, das signalhaft für die Sicherheit auf See zuständig ist, eines Tages von fliehenden oder auf der Flucht befindlichen Gangstern Ganoven besetzt wird, die versuchen, mit diesem Schiff zu fliehen, also Kette auf, Anker auf und so weiter zu fliehen. Nun beginnt der Konflikt für mich. Das, was mir vorschwebte. Sie selbst wissen nicht, dass sie in eine hochinteressante Falle geraten sind. Denn in dem Augenblick, wo sie versuchen, mit Gewalt das Feuerschiff zu entfernen, von seinem Liegeplatz zu entfernen, um sich auf eine entferntere Insel zu retten, liefern sie sich selbst der Öffentlichkeit aus. Liefern sie sich selbst der Kontrolle aus, der Kontrolle, die auch auf sie herrscht. Das hat mich interessiert und das wollte ich beschreiben. Und stellte dann fest, dass diese gar nicht so dummen Gangster, wie ich sie konzipiert hatte, nicht mit der Treuherzigkeit der Leute auf See gerechnet haben. Seeleute sind sehr treuherzige, sehr verlässliche, nach meinen sehr bescheidenen Erfahrungen, Leute. Und das ließ die ganze Sache plötzlich in eine fragwürdige Nebenbahn laufen. Ich habe es weggelegt, ich habe es noch einmal geschrieben. Das habe ich auch bei anderen Büchern gemacht. Weil man hinterher bei einer sehr strengen Selbstkontrolle merkt, dass das, was man ursprünglich konzipiert hat, einfach nicht bestehen kann. Als Bild bestehen kann oder als Novelle bestehen kann. Immer wieder. Aber das sind Erfahrungen, die man halt machen muss.
Also warum ich meinte, ich hätte eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, also ernsthaft zu malen, also mich auch entschlossen, damals sagte man noch Kunstmaler zu werden, sehr zum Schrecken natürlich meiner Eltern und meiner Lehrer, in einer Stadt, wo Industrie und also sowas gab es da gar nicht wie ein Kunstmaler, so also gut. Also ich habe dann, ich hatte, da war ich vielleicht schon 17, ich weiß das nicht mehr ganz genau, einen ganz tollen Traum gehabt. Es war Vollmond, ich stehe auf, den musst du malen. Also da war ein Bild drin natürlich, ein volles, mit voller Klarheit. Und ich habe dann auch noch, man ist natürlich noch mehr Romantiker, als wenn man älter geworden ist mit 17, bei Mondlicht auf der Fensterbank, ja, habe ich dieses Gesicht, das ich hatte im Traum, verfertigt. Und habe mich wieder in meine Federbetten gelegt mit dem Gefühl, was ganz Tolles geschaffen zu haben. Ja. Und es hat noch nicht mal das Aufwachen am nächsten Morgen, da waren schon alle Illusionen von Meisterwerk oder Meisterwerkchen verflogen. Das Ding war ja auch nicht sehr groß, aber das, da kann man ja auch ganz, kann man Meisterwerke schaffen, so kleine sogar. Aber es geht eben nicht, da hatte ich dieses Gesicht noch ganz deutlich und ich habe wirklich versucht, das, soweit es beim Mondlicht ging, aber dann ganz authentisch doch eigentlich Traumgebilde. Und dann kommen wir jetzt wieder zu diesen Bildern zurück. Also viele von denen haben ja so auch Jahreszahlen. Ein Jahr, ein zweites Jahr. Es gibt auch welche, ein zweites, ein drittes. Weil diese ständige...
Aber das ist nichts Außergewöhnliches.
Nicht? Nein, gar nichts. Also es gibt immer wieder den Fall, dass man denkt, Heureka, jetzt hast du einmal das Glück. Und von diesen Glücksfällen, die immer mal wieder passieren, halten, wenn ich so mal über Daumen beilen will, von zwei Dutzenden vielleicht eines dann auch durch. Wo es wirklich gelungen ist, in diesen zwei, drei, vier, fünf Stunden, die man dran war, das so hinzubringen, dass es einem nachher noch genügend ja, zurückgibt, wiedergibt. Und meine Erfahrung ist einfach, intensive Zuwendung, das ist ja nicht nur zwischen Menschen so, sondern auch bei einem Bild. Wenn man immer wieder so Angänge macht, da werden ja auch Energien, habe ich immer das Gefühl, da aufgeladen. Das wird einfach dichter, das wird haltbarer, da wird die Aussage, wenn überhaupt eine da ist, einfach so verdichtet und eingedampft oder da wird auch das Überflüssige weggenommen. Sehr oft besteht ja auch das Weiterarbeiten im Reduzieren, Reduzieren, Reduzieren. Nicht? Das sind so kleine spielerische Einfälle, die am ersten ganz doll vorkommen. Und dann sagt man, ist doch viel schöner, wenn die Arabeske weg ist. Dann wird es doch genauer, präziser, spröder.
Ja, das kenne ich auch.
Ja, also ja. Es gibt Verwandtschaft.
Ja, ja, es ganz gibt Verwandtschaft. Sicher. Und nicht nur dies, sondern es gibt Enttäuschungen über sich selbst, dass man sich an den Kopf schlagen möchte und fragen, warst du das wirklich, der das geschrieben hat? Als ich die ersten Kapitel über mein Buch Die Deutschstunde geschrieben hatte, musste ich aufhören, musste unterbrechen, fuhr nach Amerika, hatte zu tun, kam zurück und fragte mich, Auseinandersetzung zwischen Macht und Kunst, nicht in einer Metropole, sondern im entlegenen Ort, am Rand in Deutschland. Das ist viel zu idyllisch. Viel zu idyllisch. Du brauchst einfach die Härte der Auseinandersetzung, die Härte des dieser enormen, natürlich bilderbuchhaften Kollision zwischen Macht und Kunst. Das ist nötig. Was war die Folge? Ich fragte mich, hast du es wirklich geschrieben? Aber allem Anschein nach, es lag auf meinem Schreibtisch. Ich habe es neu angefangen. Aber das sind Erfahrungen, stehende Erfahrungen, die man immer macht. Der Hausherr, meine Damen und Herren, hat mir erlaubt zu rauchen. Hier durften wir auch rauchen, als Günter Grass hier war. Damals haben sie...
Damals nahmen Gabriel sie... Laub darf, durfte hier rauchen, Günter Grass darf, Siegfried Lenz.
Naja, ja. Vielleicht auch noch jemand.
Ja, natürlich schon noch jemand, nur niemand im Zuschauerraum. Das erlaubt ja noch nicht mal die polizeiliche.
Ach so. Nee, habe ich
ja,
nicht.
Das bringt uns noch jemand schnell. Ja. Wir haben Ascherbeck brauchen, aber das Streichholz. Ja. Es ist ja eine Pfeife.
Das ist eine Pfeife.
Da bleibt
eine
die
Pfeife.
Asche ja, im Topf. Ja. Ja.
Aber die Entstehung von Bildern beim Malen, das ist wirklich eine so ergiebige und ausfragbare Problematik, dass wir noch dabei bleiben sollten, beim Malen. Was heißt das beim Malen? Wenn du beispielsweise, hat die Farbe eine eigene Sprache? Hat zum Beispiel, ja, der Maler bestätigt das sofort. Ich habe mir gedacht, ich habe manchmal Bilder gesehen, auch von Nolde, überhaupt von Expressionisten, wenn die Farbe Bleiweiß hineingerät ins Bild, ist für mich immer eine Drohung da. Eine kosmische Drohung oder etwas anderes. Und genauso bei anderen Farben. Kokoschka hat auch darauf angespielt, in seiner Schule des Sehens, nicht die er ja in Salzburg, glaube ich, war. Das finde ich aber sehr nett. In seiner Schule des Sehens, dass Farbe durchaus eine eigene Problematik hat und dich entweder korrigieren kann, den Maler, oder aber begünstigen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei der.
Ja, es gibt ja bekanntlich ja von Goethe eine Farblehre und Goethe war natürlich nicht nur ein Weiser, er war ja auch ein kluger Mann. Er hat die Bedeutungen der Farben sehr offen und weit gelassen. Ein Schüler von ihm, wenn man so sagen kann, Rudolf Steiner, war nicht ganz so klug, aber sehr belesen und der hat sich dann, ich sage jetzt mal das scharfe Wort, angemaßt, jeder Farbe eine ganz bestimmte Wesenheit, die Grünheit. Mhm. Die geistigste Farbe war eben das Violett.
Violett?
Das Violett zum Beispiel. Ja. Das Grüne war das Ruhige, das Satte und das Rote natürlich das Feuer. Aber der Maler weiß natürlich, die Farbe besteht ja nur in Relation. Also das gleiche Rot und das gleiche Grün ist ja ein ganz anderes, also jetzt, ich meine, das chemisch Gleiche, in anderen Bezügen. Also man kann ein nicht ganz so entschiedenes Rot ja auch sogar ins ganz Kühle drücken durch Umgebung und umgekehrt etwas, was...
Sehr gut, ja.
So, und damit ändern sich ja die Ausdrucksqualitäten, also die das Gemüt ansprechen. Ja. Und meine Erfahrung ist erstmal bei mir selbst, aber auch bei Betrachtern, wenn das Bild jemand nicht über die Farbe angesprochen hat, kann er mit dem Bild persönlich nichts mehr anfangen. Denn das ist das, was vor jeder Reflexion sagt, ach, da möchte ich überhaupt länger hingucken. Mhm. So, das zieht mich an. Und das sind die Farben. Und dann kommt erst das Lineare, das Figurale, das alles danach.
Und das fällt unter das, was du Handwerk genannt hast, nicht das Figurale oder so.
Ja, aber auch die Farbe.
Auch die Farbe.
Also wie man Farbe vor- und aufträgt, auch wie Pinselstriche laufen. Ich meine, das Arnolde, der von dir jetzt ins Gespräch gebrachte, ist ja auch ein Meister darin, wie so, gerade auch bei der Welle. Ich meine, da muss man es auch fertig bringen, sein Bits, jetzt hätte ich beinahe gesagt, mit dem Pinsel ein Meer herzustellen. Mhm. Da muss es auch gebraust haben. Dann geht das so zueinander und, und jetzt eine weitere Erfahrung, kein gelungenes Bild, das nicht einen Moment hatte, wo es völlig in die Brüche zu gehen schien. Hm. Und bei der Welle ganz bestimmt auch. Da hat er so lange gewühlt, hatte Hilfe, wie kriege ich das nur wieder hin? Das ist dann oft der Moment, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Nein, aus dem Chaos, was man dann angerichtet hat, das wieder herauszuziehen, was dann ganz überraschend, man hat es so gemeint und dann kommt die Form so, nein, so, das war es doch, das eigentlich und das hast du dir immer nur eingebildet. Man muss zwischen dem, was wirkliche Vision ist und der ständigen Einbildung, die davor steht, unterscheiden. Also dieses, wenn man Bilder, das habe ich natürlich später auch noch versucht, dass man nicht nur das Traumbild, sondern wo man ganz klare Bildvorstellungen hatte, die mal umzusetzen. Da wird man zum Illustrator seines Innenlebens. Das ist nicht Malerei. Da muss man sich wirklich sozusagen mit dem ganzen Körper reinwerfen. Und was natürlich immer für Außenstehende, das klingt auch ein bisschen pathetisch, das Bild ist ja nicht ein Stück Leinwand und man hat Farbe und es gelingt oder nicht. Es ist im Moment, wo man mit ihm umgeht, ein Stück Existenz und es geht auf Gelingen oder Misslingen, also auf Scheitern oder Glück. Ja, und so muss es doch beim guten Text auch sein. Aber wenn es das nicht ist, na gut, dann kann man eben für Illustrierte oder irgend sonst was Texte machen.
Genau so ist es. Ja.
Und drum.
Wiederholen. Wiederholen. In der Wiederholung liegt die Rettung. Oder im Streichen, im Auslassen, du hast schon drauf angespielt. Und im Neubeginn, da liegt eine Möglichkeit.
Ja.
Vielleicht die einzige, ich weiß nicht.
Aber jetzt hätte ich an dich noch eine Frage. Beim Malen ist ja immer eine Riesengefahr. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Vielleicht kennst du den sogar, der die Bühnenbilder für Bayreuth noch im 19. Jahrhundert gemacht hat. Eine wunderbare Sammlung.
Im 19. Jahrhundert?
Nee, an der Schwelle zum 20. aus München kommend. Der hat das wunderbare Wort geprägt beim Malen. Aufhören können ist Gnade von Fall zu Fall. Der war an der Münchner Akademie lange Lehrer und der hat noch einen zweiten guten Rat, den ich mir immer gemerkt habe. Seine Studenten haben ihn mal gefragt, weil er eine wunderbare Sammlung japanischer Holzschnitte und Grafik aller Art, auch Originale hatte. Wie lernt man eigentlich über Kunst urteilen, Kunstverstand? Er hat gesagt, sammeln. Ihr müsst Geld dafür ausgeben, dann fangt ihr an, die Dinge richtig anzusehen. Ihr müsst was riskieren. Und ich sage manchmal, das ist jetzt eine kleine Abschweifung, bitte entschuldige Siegfried, Kunsthändler müssten, und wenn es ein winziger Teil der Kunsthallendirektoren ihres Gehaltes wäre, in jede Anschaffung mit reingeben, dann würden sie genauer hinschauen und sich ein bisschen mehr überlegen, was sie für die Sammlungen kaufen. Mit fremdem Geld in der Tasche geht man, das wissen wir alle, anders um als mit eigenem.
Und jetzt sind wir natürlich bei einer interessanten Kategorie.
Aber das Urteil lernen.
Ja.
Schauen Sie, wenn man mit Augen
sehen,
wenn man so durch, jeder hat Augen. Und bei Musik ist es schon besser. Ein Musikstück zwingt, ehe man urteilt, jeden dazu, es einmal ganz anzuhören. Auf das Bild einen Augenblick zu verwenden, genügt den meisten. Dann geht durch auch. Und dann ist so ab. Das ist zu wenig.
Darum hat Kokoschka die Schule des Sehens gegründet.
Ja.
Sehen lernen. Es hört sich ungeheuer einfach an und von nah her gebracht. Aber sehen zu lernen ist eine ganz große Aufgabe. Ähnlich wie lesen. Ich erinnere mich, ich war zufällig da, nicht zur Stelle, aber im Nachbarort. als mein großer verehrter Lehrer in der Literatur, William Faulkner, von den Studenten der Universität in Memphis gefragt wurde, wie man ihn lesen soll, wie man ihn verstehen soll. Und einer der Studenten stand auf und sagte: Sir, es war mir unmöglich, Ihren Roman Shall und Warm, The Sound and the Fury, zu verstehen. Was sagen Sie dazu? Wie oft haben Sie es gelesen? Zweimal. Und immer noch nicht? Nein. Lesen Sie es ein drittes Mal, sagte Faulkner, und Sie werden überraschende Entdeckungen machen. Hat er allemal schon nachgemacht. Dann hat sich nie wieder gemeldet.
Sehr gut.
Das ist eine Möglichkeit. Sehen und lesen. Zu welchem Fazit? Man kann verändert werden durch das Sehen. Man kann verändert werden durch das Lesen. Selbstverständlich. Es gibt solche Konsequenzen.
So sollte es sein. Ich meine, ja. Das ist der Idealfall. Aber ja. Ich meine, die Schnelligkeit und natürlich das Heutige immer, ich bin ja auch gar kein Freund von allzu großen Ausstellungen. Ich meine, wovon? Dies ist also noch an anzahlmäßig. Ja. Ich meine, das ist schon das Maximum. Wenn man sich dafür 2 Stunden nimmt, kann man sich das einigermaßen angucken. Aber ich meine, alleine zum Hängen habe ich 2 Tage gebraucht, bis man so einen Raum, ja, Frau Dunkelmann nicht, Sie wissen, wovon ich rede, das, zuerst denkt man, das kriegst du nie hin, du musst vielleicht doch andere Bilder holen und so weiter. Und irgendwann geht einem auch da was auf, das ist ja viel einfacher als malen. Ja. Man hat ja schon, aber man will natürlich, dass jedes Bild da auch an seinen Ort gelangt, dass der Raum verschont bleibt. Das heißt, schöner wird, als er ohne Bilder ist und nicht etwa gestört in seiner Ruhe, seiner Entfaltung und nach Maßgabe des Möglichen.
Also dekorative Qualität hat.
Ja, natürlich, aber das haben Bilder ja auch. Ich meine, es gibt ja so viele Aspekte, unter denen
man sich sieht.
Es gibt den dekorativen, es gibt den, ich sage jetzt mal, existenziellen, ausdruckshaften. Aber wovor ich eben immer wieder warnen wollte, dass man zu sehr versucht, ihn eben mit dem Intellekt, nur mit dem Verstand. Also die Frage, was haben Sie sich dabei gedacht, die ja so häufig ist, die geht an der Sache so hundertprozentig vorbei. Denn das Denken ist eines, das ist natürlich auch was Wichtiges, aber es ist doch der ganze Mensch, der sich da, also mit Gemüt, Befindlichkeit, Gefühl und natürlich auch mit Problemen, die ihn im Moment oder über längere Zeit bewegen. Und gewisse, das zeigt sich ja, dass gewisse Themen, auch das ist ja was, und das müsste bei Schriftstellern auch ähnlich sein, es gibt Themen, die einen verfolgen. Man will ja gar nicht unbedingt diese Art Bilder wieder malen. Sie kommen wieder.
Ja.
Und erst denkt man wieder, es kommt was Neues, wenn man noch jung ist, jetzt weiß man ja schon, wie die Runden laufen, denkt man, oh, da hast du was Tolles Neues entdeckt. Und merkt dann, ziemlich bald immer, ach, vor 3, 4 Jahren hast du doch schon ganz Ähnliches auch mal angefangen. Und inzwischen kriegt man ja so mit, ach, so Zyklen.
Ja, durchaus so. Das kenne ich auch. Das ist mir auch bekannt. Aber man darf sich nicht entmutigen lassen. Ich glaube, eine ganz einfache Regel, zu der ich gefunden habe. Wenn ich feststelle, dass dies bereits geschrieben ist. Wissen Sie, ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die bedeutendsten Konflikte der Weltliteratur zu zählen und sie zu benennen. Noch in meiner Studentenzeit. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich habe ungefähr 17, 18, knapp 20 bedeutende Konflikte. Also Pflicht und Neigung, Liebe und Tod und so weiter. Was in der ganzen Weltliteratur gültig war. Mit anderen Worten, dieses zur Kenntnis nehmen, hätte für mich heißen müssen Resignation. Alles ist gesagt, alles ist geschrieben. Aber man rechtfertigt seine Existenz auch durch Variationen oder durch zeitgemäße Antworten auf etwas. Und deine Bilder haben etwas Zeitgemäßes in der Hinsicht. Sie könnten nicht im 19. Jahrhundert gemalt worden sein, sag ich mal. Ebenso wenig hätten, jetzt bin ich kühn, einige meiner Erzählungen auch nicht im 18. Jahrhundert geschrieben worden sein, denn da gab es noch keine Berufstaucher zum Beispiel.
Nicht deswegen.
So schlimm. Nein, weil einfach die Inhalte, jetzt kommen wir wieder auf die Inhalte zurück, nicht da waren.
Aber es ist auch der Duktus des Schreibens, des Hinblickens, alles hat sich geändert. genau wie in der Malerei. Also ich finde, es gibt auch diese zwei, drei Handvoll Themen. Und die Aufgabe des Produktiven ist eben, in dieser Jezeitlichkeit sie wieder neu zu benennen,
oder
neu ans Licht zu heben, neu sichtbar zu machen. Mhm. Aber es sind die gleichen Dinge, die nach wie vor die Welt bewegen.
Ich will nicht sagen, dass diese Aneignung, diese zeitgemäße Aneignung darin besteht, Hamlet nun auf dem Motorrad zu setzen und mit dem Motorrad auf die Bühne zu bringen. Nein, nein, das ist nicht abfällig gemeint. Oder Romeo und Julia als Tankstellenkinder darzustellen und so weiter. Das glaube ich nicht. Aber die gewisse Konflikte, habe ich zumindest mit meinen begrenzten Erfahrungen festgestellt, sind dauerhafte Konflikte. Wenn ich die großen Russen lese, die also im 19. Jahrhundert geschrieben haben, Dostojewski und Tolstoi und Turgenev und so weiter, Tschechow, das sind Probleme, die uns heute genauso berühren. Und in jeder Weise, die nichts Vergangenes, Altes, etwas zeigen, was außer der Welt ist, außerhalb unserer Erfahrung ist. Man muss es natürlich nur anders fassen. Dann ist es da. Bedrängt uns in gleicher Weise.
Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, merkwürdigerweise haben wir das noch nie gesagt, Faulkner war auch für mich und meine Jugend ein ganz, ganz großes Erlebnis.
Ja, ja.
Dann habe ich noch in diesem, bei Rowohlt gab es Leid in August.
Ja.
Als dieses Zeitungs.
Ich weiß. Ja.
Ich habe von da ab alles verschlungen. Von wunderbar.
Ja. Ja.
Auch einer, der den an Wucht und so wühlender Kraft den Russen, also von Dostojewski Richtung und so, nicht so ganz unähnlich ist.
Für
Amerika.
Die Verhängnisse. Sie haben der eine vom amerikanischen Süden, also nordamerikanischer Staat, die Verhängnisse des Südens, und der andere die Verhängnisse von Petersburg.
Ja, ja.
Oh ja. Also es gibt doch Vergleichbares, nicht?
Doch.
In der Reaktion, in der Perzeption auch, ganz sicher.
Ich wollte ja jetzt nochmal etwas anderes fragen. Ob Bild, also jetzt Bild nicht verstanden im gegenständlichen Sinn, ob Bild nicht überhaupt ein Grund- und Elementarbegriff für künstlerisches Tun überhaupt ist. Ich meine, ich habe mich jetzt natürlich, weil ich ja immer über diese Dinge nachdenke, auch schon mal geprüft, bei mir selbst funktioniert auch die Erinnerung meist so, dass erst ein Bild von einer gewissen Situation erscheint. Und wenn ich mich auch an Bücher erinnere, meinetwegen den Idioten, Myschkin, und diese Szene, wo nachher dieses Rokoschino, der tot ist und die Fliege wegsummt.
Ja.
Also es gibt solche Bilder, die eine ungeheure Eindrücklichkeit haben. Und
Beweiskraft auch.
Ja, und gleichzeitig, als wären sie die Essenz des Ganzen, das andere dann auch aufrufen.
Richtig, ja.
Es folgt nach. Und selbst bei der Musik, viele Leute sagen ja auch, dass sie dabei Eindrücke von Bildern haben. Ich selber habe es auch, das wundert mich nicht so, weil ich mich ja dauernd mit Bildern umgebe und mit ihnen zu tun habe. Aber man sagt das ja auch. Dies oder jenes Bild hervorruft. Oder?
Ja, richtig. Ich wollte nur dazu sagen, interessant ist, dass
Sprachbilder.
Ich wollte darauf kommen, auch in der Prosa, ich glaube, auch wenn ich Prosa lese, und ich lese sehr viel, scheint mir die Beweisfähigkeit für eine menschliche Erfahrung, für ein Stück Welt, für Landschaft, immer darin zu liegen, dass der Autor in der Lage war, das entsprechende, beweisfähige Bild dafür zu finden. Und das hat Faulkner, weil wir schon über ihn sprechen und von ihm sprechen, in grandioser Weise getan.
Ja.
Ein Bild zu finden für das. Das Bild bewahrt es, hebt es auf, spiegelt es. Es ist einfach kaum noch Reflexion nötig. Man sagt, that's it. So ist es. Und das ist es.
Das ist das Schlagende der Bilder. Darum so ein Wort, was.
Es hat natürlich, ein Text ist da noch auch beim Lesen korrigierbar. Aber das Bild hat etwas erstaunlich, manchmal furchterregend Definitives.
Die Evidenz.
Ja. Es ist kaum noch zu Ende. In dem Augenblick, wo es fertig ist, fertig in Anstrichen und uns angeboten wird, ist es endgültig.
Ja, aber jetzt kommt die Frage wieder, die ich vorhin mit der Gemeindegnade von Fall zu Fall, mir muss der Name noch einfallen von diesem wunderbaren Bühnenbildner.
Vielleicht im Laufe des Abends.
Ja, aber ja, wahrscheinlich, wenn ich nachher unten ins Auto steige.
Ja.
Aber, oder zu Hause aus. Aber wie ist es eigentlich, das ist beim Bild ja das Problem, hat man den Moment verpasst, wo man aufhören hätte müssen, etwas zurückzuholen beim Bild, ist unglaublich schwer. Da gibt es eigentlich nur zu sagen, es muss dann was Neues machen, da, wenn ich es verdorben habe. Das Zurückholen macht immer ein müdes Bild. Also da fehlt dann die Authentizität, da fehlt dieses, was das Erste, der erste Strich hat.
Die Backofenhitze.
Dieses. Ja. Aber wenn ein Text misslungen ist und du feststellst, die erste Fassung, eine frühere Fassung wäre die bessere. Kann man das wieder nehmen oder ist da auch schon Abfärben passiert, dass es ganz so auch nicht mehr geht?
Ich glaube nicht. Also ich versuche dann immer ganz neu zu schreiben, das wegzulegen. Und ich habe einen ganzen Stapel von Seiten, die au fond perdu da liegen, die ich auch nicht verwenden werde, künftig nicht verwenden werde. Neuschreiben ist die Rettung. Daran liegt es. Darauf zurückgreifen bedeutet, vielleicht in dieselben Fallen, in dieselben Irrtümer hineinzugraben. Also ich habe das nie versucht, darauf zurückzugreifen.
Ja, aber das ist das Gleiche, dann versuchst du es gar nicht.
Nein,
denn
ich versuche es gar nicht.
Neu ran und
ja.
Das ist eigentlich auch, was man da machen muss. Das tut einem so leid, nicht, wenn das Bild...
Ja.
Aber es ist ja so schnell passiert. Man nimmt dann mal im Schwung ein bisschen breiteren Pinsel und will natürlich es besser machen, das ist ja ganz klar. Merkt man, was ich vorhin so sagte, oh Gott, jetzt ist es
ja, das sind
zum
die
Frösteln kalt. Jetzt
das sind die Genugtuung, die der Maler dann empfindet. Und die Genugtuung, die der Autor empfindet, ist das die zweite vom Besser und so weiter. Ich weiß nicht, die Kritik kommt und mit einsprechen. Und wenn wir schon bereit wären...
Du kannst
noch
nebeneinander legen, dort das andere ist weg. Du kannst
Bilder,
natürlich auch
ja.
immer sagen,
aber du kannst
vielleicht
nicht.
Hast du dich getäuscht, das ist dann auch wieder die Rettung. Wenn es war vielleicht gar nicht so gut. Aber es ist müßig.
Aber zwei Texte nebeneinander zu legen und einen Leser, einen potenziellen Leser einzuladen, sich mit beiden zu beschäftigen, beide zu vergleichen und dem Autor dann einen Attest zu geben, nicht wahr, für die erste oder für die zweite Form, halte ich für ein sehr riskantes Unternehmen. Ha. Ich glaube, der Verleger wird auch sehr erstaunt sein, solche
Offerten
zu halten. Ja. Nein, man muss sich schon für eine Form entscheiden oder für ein Resultat.
Also Entscheidung ist ja sowieso das Ständige beim...
Ja.
Also jeder Schritt beim Malen ist ja immer wieder, da ist es ja so richtig, beim Schreiben genauso, mit jedem Wort,
ja.
Eine Richtung und dann da weiter. Und dann gibt es wieder, es gibt ja immer so ein paar Dreh- und Angelpunkte, wo man
eben
wieder anders könnte.
Ja.
Und also ich finde, wenn ich es beschreiben sollte, den Vorgang des Malens, so nochmal zu sagen, es ist, also erstens mal ist ja das ganz Tolle, man arbeitet tatsächlich mit Materie.
Mhm.
Also anders, du hast ja schon vergeistigtes Material da. In
ja,
den
Sprache,
Wörtern,
ja.
Ja, das ist nicht dieses, hier ist ja Ocker, also ist heute inzwischen auch nicht mehr ganz der Erdocker, manchmal gibt es ihn noch. Und die gebrannten Erden und so, es ist wirklich Erde und das andere sind eben Metalle, Oxide.
Ja.
Man muss die in Konstellationen bringen, dass dann eben etwas daraus entsteht, was ja doch ein Geistgebilde ist.
Mhm.
Ein bisschen komisches Wort, Bernhard hätte es vielleicht gemocht, sozusagen ein Geistgebilde ist, sozusagen. Und ein Bild muss nachher, also ich möchte jetzt mal ein Kriterium für meine Bilder sagen, das ich für mich sehr wichtig immer finde. Also jetzt ganz gleich, ob es ein Kopf ist und wie weit der Kopf an einen realen Kopf herangelassen worden ist, herangetrieben worden ist, oder ob es das, was man mit dem auch so etwas merkwürdigen, ungern Wort gegenstandsfrei oder weitgehend abstrakt umschreibt, die Fläche muss anfangen, ein eigenes Leben zu bekommen. Wie ein Atmen, ein Vor und Zurück, einen Raum eröffnen, der eben nicht die Fläche ist oder das Farbe drauf, sondern da tut sich was auf, eine kleine Welt. Das muss immer passieren. Ob es nur Strichelchen sind, ich meine, es gibt nicht nur Strichelchen, das ist sowieso auch wieder ein Irrtum. Es ist ja immer was drin, also was Gehalt, Sinn muss, also für mich jedenfalls. Aber es muss das entstehen, und wenn es tot bleibt, dann ist es vielleicht, kann ja schöne Dekoration sein, aber nicht das, worauf es jedenfalls mir ankommt. Weit davon entfernt zu glauben, dass es mir immer gelingt. Und ich habe immer, ich weiß nicht, Picasso werden auch so viele Worte zugeschrieben, er hat wunderbare gesagt, aber er hat auch mal angeblich gesagt, ich sagte zugeschrieben, vieles, was ich gemalt habe, ist nichts als Dekoration. Und da hat er natürlich recht, weil ein Mensch kann so viele Bilder malen, das sind dann einige davon. Gottfried Benn sagt nicht, die Handvoll Gedichte, das genügt. Und dafür muss man natürlich Hunderte schreiben, um diese Handvoll zu machen. Und man muss viele, viele Bilder malen, um die Bar dabei zu haben, wenn man Glück hat und Segen von oben. Das gehört ja auch immer noch dazu.
Das reicht aus. Es genügt vollkommen.
Ja, aber wie kriegt man
das? Wer befindet darüber, was bleibt und was zu Recht in Vergessenheit gerät? Wir machen Angebote. Wir machen Angebote an den Betrachter, wir machen Angebote an den Leser. Und ich habe von Anfang an jeden Leser zumindest verteidigt, der meine Angebote zurückgewiesen hat und gesagt hat, nein, das gehört mir nicht, das betrifft mich nicht, das ist eine andere Psychologie, eine andere Welt, eine andere Konfliktsituation, in der ich nie war und der ich nie mit Sicherheit nie sein werde. Ich habe jedermann verteidigt, der mir meine Bücher zurückgab. Oder achselzuckend daran vorbeiging. Ja. Dieses bescheidene Recht reklamiere ich auch für mich allerdings, indem ich einige Bücher ungelesen lasse, obwohl ich sehr viele lese.
Ja, aber noch mehr liest du nicht. Ich meine, das bei der Menge. Ja, aber das ist so. Aber ich meine, wer befindet darüber? Es stimmt ja auch gar nicht über das Befundene. Da gibt es ja so vieles, was zu Unrecht im Schatten steht. Und es gibt auch eine ganze Partie, vielleicht etwas zu viel Licht hat wieder. Ich habe jetzt gerade wieder aus gegebenem Anlass mit unserem Gründungspräsidenten, einem wunderbaren Schriftsteller, ich meine, wenn er auch voller Zumutungen ist und manchmal strotzt davor.
Nenn den Namen.
Hans-Henny.
Ja, wir alle wissen
da gibt's
das.
Aber dann
er verdient, genannt zu werden.
Texte, wo man sagt, um Himmels Willen, warum auch selbst, ich habe mir wieder gesagt, ich werde meinem Freund Hanjo Kesting sagen, warum nicht endlich mal auch da wieder am Morgen vorgelesen, statt so mancher inzwischen irischen, hübschen, aber doch sehr betulichen Geschichte oder immer wieder gewisse Amerikaner, die man jetzt schon auswendig kennt, auch hübsch, aber das
nicht nur hübsch.
Bei ihm gibt es ja erstens mal Dinge mit unglaublicher Wucht und wo es einem fast den Magen umdreht, das ist auch was wert, aber es gibt auch, er hat plötzlich gemacht, wo man sagt, das ist eine Short Story, hinreißend, aufgezogen, über, ganz toll angefangen, also, und wir werden ja in der nächsten Woche schon, oder in der übernächsten, ich bin mit Daten schlecht, seinen 110. Geburtstag, da stiftet uns die Patriotische eine Tafel.
Ich weiß nicht, wie es in meinem Verlag steht, bei Hoffmann und Kampe, Rainer Moritz weiß da sicher etwas über die Pläne, nicht wahr, Hans-Henny-Jahn betreffend. Also ich weiß es nicht, aber mein Verlag ist dabei und plant zumindest.
Ja, wir haben eine schöne letzte, auch Gesamtausgabe ist ja prima, die habe ich ja jetzt gerade wieder vor und habe mir nochmal, weil ich nun für Christoph Banzer auch was aussuchen muss, was er dann vorlesen soll an diesem Abend.
Sehr schön.
Aber da können wir uns ja, Herr Moritz, mit dem Literaturhaus mal zusammentun und dann machen wir mal geplant mal von da und da und schauen, dass wir Hanjo Kesting noch reinbringen, dass der NDR es bringt. Mal wieder Hans-Henny-Jahn von drei Seiten,
sehr
das wäre doch toll.
Sehr gut, ja.
Aber das ist ja, es weicht gar nicht ab. Das ist auch
prima.
Sind auch gewaltige Sprachbilder, die da auf uns zurollen. Armut, Reichtum, Mensch
und Tier.
Und dann ist das Ganze ein Anagramm, das Armut heißt mit den Anfangsbuchstaben. Ja. Und er behauptet glaubhaft, das hätte er erst am
Schluss
gemerkt.
Nicht geplant.
Ja,
nicht geplant.
Sowas kann man. So gut kann man das gar nicht planen. Das ist meine Behauptung. Das ist das, was Zufall ist.
Ja. Ja, ja. der Zufall, welch eine Rolle spielt er? Wenn du, dekretiert ist zu stark, das hast du nicht gesagt, aber wenn du uns einen Satz anbietest wie die Entstehung von Bildern beim Malen, muss man dann den Zufall kategorisch ausschließen, der dann beim Malen etwas heraufbringt oder in Erscheinung bringt, was nicht geplant, was nicht bedacht war, so weiter, das zufällig entsteht. Kann das sein?
Es ist der wunderbarste Punkt einer echten Dialektik. In dem Moment, wo er angenommen wird, ist es ja kein Zufall mehr. Denn wenn es nicht passt, muss ich es doch eliminieren. Ich meine, wenn was zufällt, wir nehmen mal einfach Henry Miller in seiner Beschreibung, wie dieses, der Engel ist mein Wasserzeichen.
Ja.
Da fallen Rotweintropfen auf dieses Aquarell und noch alles und so weiter. Aber wenn der Rotweintropfen, ich bleibe jetzt mal bei Henry Miller, nicht stimmt, dann muss man ihn wegnehmen. Wenn man ihn lässt, ist er zwar zugefallen, aber aufgenommen in das Konstrukt oder das Gebilde, das ich mir zugeeignet habe. Und er ist aufgehoben, im Hegelschen Sinne aufgehoben.
Aufgehoben, ja. Ja, so weit zum Zufall.
So viel zum Zufall. Man braucht ihn, aber man ist natürlich, wenn man sich auf den Zufall verlässt, dann ist man wirklich verlassen. Denn das geht natürlich nicht. Das gibt es ja auch immer, dass welche dachten, es gab ja immer mal kurzzeitig Richtungen, nicht? Man fährt mit dem Auto über Farbtöpfe und nachher über Leinwände oder Niki St. Fall schießt auf diese Farbtuben und über Gips läuft das runter. Aber das gehört eigentlich mehr in 2GD. Der Kunstbetrieb nimmt sowas ja begierig auf, man hat wieder eine Schlagzeile und vielleicht wird der, und bei Niki St. Fall war es ja der Fall, mit F in dem Fall, also ich bin jetzt nicht bei Arno Schmidt mit den BHs immer und so weiter und Fall und Fallus, aber bei Niki St. Fall, da ist ja was draus geworden später, aber der Maler oder die Malerin wird dann eben auch sehr, sehr schnell bekannt und das wissen die ja auch vorher, wenn sie sowas machen. Mit seriösen Schriften, seriösen Bildern hochzukommen, ist sehr viel schwerer
das als ich
mit Kopfständen und ähnlichen Dingen. Nur wenn man nichts nachreicht, ist man auch schnell wieder davor.
Ich habe es erlebt, wie ein junger Autor glaubte, Ruhm, zumindest über Achtung zu finden, indem er sich vor sehr vielen Kollegen mit einem Rasiermesser mehrfach, nicht einmal sibyllinische Zeichen, in die Stirne schnitt. Die Presse berichtete darüber, wie es vermutet werden kann. Ja, so etwas gibt es.
Da war Hundertwasser noch besser. Der hat in der Münchner Galerie nackt einen Kopfstand gemacht und da hat er auch dann die DBA-Meldung bekommen und großes Aufsehen. Der war ein ansehnlicher junger Mann.
Sehr gut.
Er hat sich ja auch seinen Prospekten dann nicht? Auch nackt und balanciert das Bild auf seiner damals noch wunderbaren Nase. Und es war so ein langgestrecktes Faltblatt, lag in ganzer Länge. Auch sehr schön. Aber es hat auch geholfen und nachher
ging er nach Neuseeland. Nachher, ja.
Ja. Ja, mit der Tour de Horizon bleiben wir immer bei den Bildern.
Ja.
Wollen wir es mal dem Publikum nochmal, ob Fragen da sind,
durch unser
Gespräch. Ja. Es sind jetzt eine Stunde.
Halbes Stündchen.
Zweit. Ja, jetzt können wir doch nochmal fragen,
um
hier.
Vielleicht
haben wir was, bestimmt haben wir was vergessen.
Doch, da.
Also ich verstehe Sie etwas schwer.
Sehr schwer zu verstehen.
Haben wir nicht unser Mikro da? Dieses haben Sie nicht da? Ich komm einfach mal ein bisschen näher.
Involviert sind, ja.
Ganz große Gehörde macht das ja vor, was alles, meinetwegen mit Faust 2, nicht zusammenkommt.
Das kann ich rausnehmen. Ja, wenn Sie jetzt hier so stehen, weil das wird dann auch nicht
kann man mich? Ach so, für Dings, ach so, ja. Soll das dann hier stehen? Konnte man nicht hören ohne das. Nicht hören. Schlecht. Nee, ist schon besser, hat doch recht. Ja, man kommt so in Schwung. Aber wenn es noch Fragen gibt.
Wenn ich noch etwas hinzusetzen darf zu Ihrer Frage, die sehr interessant ist. Ich habe sehr viel Hemingway gelesen am Anfang, nach dem Kriege, als junger Student. Das war eine Welt, die mir bis dahin verschlossen geblieben war und so weiter. Und ich habe natürlich auch viel über sein Leben gelesen und mich informiert über seinen Schreibprozess, über sein Verhältnis zur Literatur. Er sagte etwas sehr Interessantes. Er sei angewiesen auf einen permanenten Psychiater. Und dieser Psychiater sei seine Schreibmaschine, Corona Nummer 5, mit der er sich unterhalte. Und wann immer er, und er brachte wirklich sehr viel ein, über sein Leben und so weiter, an das, was er geschrieben hat. Er wird heute nicht sonderlich estimiert von einigen Kritikern. Ich halte ihn immer noch für einen großen, sehr großen Schriftsteller. Aber dieses Bekenntnis beim Schreiben, sozusagen all das, was unterbewusst ihm problematisch erschien, oder was er loswerden wollte, er spricht auch so, to get rid of it, also loswerden, er muss es loswerden, nicht wahr, alles das, was ihn belastet. Das war ein Aspekt seiner Arbeit und kein beiläufiger Aspekt, muss ich Ihnen sagen. Insofern finde ich Ihre Frage sehr gut und Armin Sandlich hat triftig darauf geantwortet, wie ich finde. Ja. Man muss die ganze Person einbringen in das, ob man malt oder schreibt oder so. Nee.
Armin, du hast vorhin Titel erwähnt.
Ja. Also bei Bildern ist es so, das Kind muss einen Namen haben. Ich hatte Ruprecht Geiger zum Beispiel, ein früher Freund, der nannte seine Bilder und nennt sie noch heute so T1224, T1734, so und so. T stand für Tempera. Und dann treffen sich, also auch ich zum Beispiel, oh, hast du bei ihm dieses Bild gesehen, T, so, so, so. Der sagt, was? So, da fängt man an zu beschreiben. Während wenn es einen Titel hat, der ein bisschen was mit dem Bild zu tun hat, also zum Begriff wird selber zum Bild, dann kann man sich überhaupt über ihn unterhalten. Auch man selbst kann ja die Bilder wieder benennen. Es heißt übrigens Wanderdüne, ist mir natürlich dabei wieder eingefallen. Wanderdüne. Und Wanderdüne ist natürlich genau das, aber ich muss erstmal, ich sage das noch, was für mich da drin steckt. Also in den Dünen steckt ja immer Figur, auch die menschliche. Da gibt es wunderbare Brüste, da gibt es einen Bauch, da gibt es Schenkel, also Popos und was sie wollen. Und na gut, also ist die Wanderdüne hängt mit Recht bei diesen Figuren, die das alles sozusagen ja auch ausdrücklich haben. Aber was mich immer wundert, man kommt in die Museen, wo die riesigen, großen, schönen Bilder hängen und der erste Gang der Leute ist, auf das ganz kleine Schild da unten hinzugucken. Und ich empfehle allen, was wir seit längerem machen, wir haben es im letzten Jahr wieder. Immer auch die großen Namen. Aber man hat 3 oder 4 Leute gefunden, die man gar nicht angeguckt hätte, wenn man auf die Schilder geguckt hat. Die waren genauso gut wie die anderen, nur man sagte, oh Gott, ja, gehört hast du schon mal von denen. Aber übrigens auch die Bemerkung, die ich vorhin machte, es gibt eben immer welche, die den gleichen Rang haben, aber nicht so im Licht stehen wie die anderen. Und das ist ganz toll. Und dann fängt man nämlich an, wirklich zu gucken, wenn man nicht auf die Schilder guckt, sondern durch die Räume geht und sagt, da wäre ich angezogen hin, genauer, ach, das vielleicht doch nicht, aber das Nächste. Und erst später drauf guckt. Und jetzt nochmal zu den Titeln. Es gehen einem beim Malen, weil man eben Handwerker ist, unglaublich viele Gedanken durch den Kopf und viele umkreisen natürlich schon das Tun und auch das entstehende Gebilde. Und ich habe dann manchmal, weil ich dann Angst habe zu vergessen, schreibe mir manchmal auch so am Rand, immer schnell was hin, und dann habe ich nachher plötzlich 12 bis 24 solche, meist ist es im Kopf, aber auch es kommt Vorträge in so einem, auf dem Zettel habe. Und dann nehme ich nachher einen davon, aber immer den, der für mein Gefühl etwas vom Bild trifft, aber auch ein Fragezeichen beim Beschauer auslöst, damit er nicht denkt, das ist es nun. Also Pferd oder so, und jetzt brauche ich gar nicht mehr hingucken.
Ja, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten des, oder nicht viele, es gibt aber etliche Möglichkeiten des Sehens, des Kunstverständnisses, es gibt etliche Möglichkeiten des Lesens. Und weil du gerade die Uffizien erwähnt hast, ich habe eine Geschichte gehört in Bolzano von zwei baltischen Kunstexperten, die in den Uffizien waren. Einer ging nach einer Stunde wieder weg, der andere blieb einen ganzen Tag da, war am nächsten Tag wieder da und immer noch weiter. Und schließlich fragte der eine den anderen, warum schaust du immer dieses Bild an von der Macchia? Was findest du darin? Was erweitert deinen Horizont oder was beglückt dich und so weiter? Und er sagte nur einen Satz. Was meinst du, Victor, was dort in der Macchia für Hasen drin sind? Und das war alles. Weißt du, das extreme Kunstgenuss auf sein Leben bezogen. Ja. So. Ich finde, ich kann darüber nicht lachen. Es tut mir leid.
Ja, aber ich finde es trotzdem wunderbar. Doch. Ja. Doch, mich freut das.
Ja. Aber da der Herr Wirbel.
Ja. Ja, es ist Handwerk. Ich meine, man muss von Maltechnik was verstehen, man muss mit dem Pinsel umgehen können, man muss, also wenn Sie die Aktzeichnungen sehen, da muss man auch sein Handwerk beherrschen. Und da sind wir wieder bei dem, also Schule des Sehens, Siegfried, was du jetzt immer angeführt hast. Ich mache ja auch seit jetzt über 20 Jahren einen Lehrauftrag für Porträt und Aktzeichnen. Also eines kann ich immerhin damit, das ist nicht der Grund, warum ich Aktzeichne, widerlegen, wenn die Leute mal sagen, das kann mein kleiner Max oder Moritz ja auch, war keine Anspielung auf Sie, sondern kann das auch. Und dann sage ich immer, wenn er jung genug ist, dann kann er es wirklich auch sehr gut. Denn Paul Klee hat ja mal gesagt, der Unterschied zwischen der Kindermalerei und der Kunst wäre ein gradueller, kein wesentlicher. Und da hat er recht. Denn die schöpfen ja auch noch aus dem Vollen. Also noch mit diesem. Aber da kämen wir auch noch zu was. Kategorie des Spiels. Eine meiner verwegenen Gedanken ist ja immer, man muss ein ganz schön bisschen Kind bleiben, wenn man Künstler durchhalten will. Nicht kindisch sein, das ist wieder was anderes, vielleicht sind wir das auch mal. Aber so eine Spur von Kind, also noch die Freude haben, mit Farben so umzugehen wie Kinder. Nur, jetzt wieder Siegfried, es gehört die Kontrolle dazu und das wie jeder Handwerkmeister. Nun muss ich Ihnen dazu sagen, ich habe in meinen frühen Jahren auch nicht nur, dass ich solche Aktzeichnungen machen kann, ich habe Glasfenster gemacht, ich habe Mosaike gemacht, mir fällt Bleiglasfenster und Betonglasfenster, Wandbilder, also, und das sind alles Techniken, die man richtig handwerklich erlernen muss. Also das ist eine große Rolle des Handwerks. Und auch hier, wenn das Aquarell braucht seine eigene Wissenschaft, kann man sagen, Kunstwissenschaft. Und die Tempera, also jetzt das Acrylmalen oder das Ölmalen, das hat alles seine richtigen handwerklichen Vorbedingungen. Und um ein Bild einfach nur ordentlich haltbar und auch vielleicht zu einer gewissen Leuchtkraft zu bringen, da gehören einige handwerkliche Fähigkeiten dazu.
Ja, das ist mir so klar.
Ja, aber
Handwerk bedeutet sicherlich für Rembrandt etwas anderes als vielleicht für Emil Nolde. Und Emil Nolde sagte, in einem Kunstwerk ist das Beste das Ungelernte. Also man übt sich natürlich in eine Richtung, aber die Sache ist, ob man das tatsächlich ausdrücken kann, auf das Niveau erreichen kann, was man möchte. Es gibt Künstler, die Leidenschaft Besseres erreichen möchte und deswegen beschäftigen sich mit Porträts, weil sie leidenschaftlich immer zu einer anderen Qualität im Handwerklichen kommen möchte. Und deswegen stellte die Frage, was bedeutet für Sie dann?
Ja, aber jetzt haben Sie was sehr, sehr Gutes gesagt. Das richtige Handwerk für den jeweiligen Künstler ist das, was seine Vorstellungen so gut wie möglich, so optimal wie möglich zum Ausdruck bringt. Das kann, und das war ja bei den Brüggemalern auch ganz bewusst, das war ja auch ein Verzicht auf Virtuosität, auf, ich meine, nicht? Wir sind uns da einig, das ist aber eine sehr gute Frage, das macht es deutlicher. Also, das Handwerk ist nur so weit gut, als es dient, jetzt sage ich auch mal mit Anführungszeichen, wir haben ja gelernt, Vorstellungen des Malers sind nicht ganz das, was da in Anführungszeichen, die Vorstellungen des Produzenten so klar wie möglich zum Vorschein bringt. Das ist dann das jeweils richtige Handwerk, das finde ich auch. Und darum gibt es ja mehrere Formen davon. Und Schule des Sehens, ich sage das den Studentinnen und Studenten immer wieder, Zeichnen lernen heißt Sehen lernen. Und man glaubt nicht, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat. Ich meine, es geht ja bei so ganz schlichten Dingen an, wenn man sie jetzt alle fragt, wo sitzen die Augen, im oberen Drittel oder Viertel des Kopfes, kann hin und her gehen, dass sie genau in der Mitte des Schädels sind, immer. Das glaubt gar niemand. So, und da gibt es so viele Dinge. Also wir sehen so ungenau, ich meine, für unser normales Dasein offensichtlich hinreichend, sonst ging es ja nicht so. Aber man lernt enorm was sehen und manchmal habe ich auch gesagt, man hat mehr vom Leben, wenn man Zeichner und Maler ist. Es gibt kaum je Langeweile, nicht? Wenn man in der U-Bahn sitzt oder mal im Wartesaal, Gesichter hat man immer. Und wenn man auch keinen Zeichenblock mit hat, dann fängt man eben an, sie erstmal dann doch im Kopf nachzuzeichnen. Hier ist auch noch eine Frage.
Ja, ich bin hoffentlich zu verstehen. Ich habe ein paar lange
Was schreiben Sie?
Für Privatkreis mehr. Ich bin auch schon keine Ahnung, ich bin so Kursendungen und Stenografen und so. Aber ich merke, ich habe zum Beispiel als junges Mädchen hier so Staubs Enkelinstitut betreut. Mein Vater war ein Jugendkamerad von Walter Kupowski. Solche Menschen haben mich einfach so, auch als junges Mädchen schon zum Schreiben verlockt. Und ich möchte wissen, ob Sie auch Menschen hatten, die sich das irgendwie entflammt haben, also, als Sie so jung waren.
Als ich jung war, das ist wirklich sehr lange her in meinem Fall, da habe ich, Sie werden sich totlachen, zunächst Gedichte geschrieben, ein paar. Aber habe sehr früh gemerkt, dass dies nicht mein Metier war, sozusagen. Und da habe ich angefangen, einen Roman, da war ich 23 Jahre alt. Und ich war Student und gleichzeitig Volontär in der damals englischen Besatzungszeitung Die Welt. Willy Haas war mein großer Mentor, Captain Willy Haas. Und diesen ersten Roman zeigte ich ihm. Und er sagt, bringen wir im nächsten Monat in Fortsetzung. Das war mein Anfang. Und seitdem konnte ich nicht aufhören. Und habe mich natürlich immer wieder gefragt, sollst du es nochmal lesen, sollst du es nochmal verbessern und so weiter. Ich habe es nicht getan. Man muss einverstanden sein mit den Möglichkeiten, die man als Anfänger hat. Und so habe ich immer im Vertrauen darauf, dass ich mich entwickeln könnte, weitergeschrieben. Im Übrigen bin ich der Ansicht, die Armin Sandig hier vertreten hat, auch die Sprache oder der Umgang mit der Sprache hat etwas eminent Handwerkliches zu tun. Wenn man entdeckt, zunächst einmal, welche Möglichkeiten die Sprache setzt, was Sprache verschweigt oder wie man sie zum Schweigen bringen kann und dennoch etwas preisgibt, das sind handwerkliche Dinge, wissen Sie, die erst durch Erfahrung man sich aneignen kann, nicht und so weiter. Aber ein handwerkliches Element im Gebrauch der Sprache sehe ich unbedingt, und das werden alle meine Kollegen, besonders auch Walter Kempowski, den Sie genannt haben, bestätigen. Daran zweifle ich nicht.
Was heißt denn, wenn Sie so einen Wort, den Sie so genug irgendwie entfernt haben, was ist aus Ihnen selber so irgendwie rausgelaufen, dass Sie da so also sich die Frage gegeben haben?
Ja, also, wenn es, wie Sie eben sagten, aus einem herauszulaufen beginnt, dann sollte man skeptisch werden. Und dann sollte man zögern. Ja, das ist wirklich wahr. Kontrolle ist besser. Mein Lenin'sches Wort zu gebrauchen. Kontrolle ist besser. Aber auch, ich meine, die immanente Sprachkontrolle beim Schreiben ist etwas, was man als Schriftsteller unbedingt einhalten und berücksichtigen muss. Anders geht's nicht.
Ja, es darf ungestüm und chaotisch kommen, aber es muss geformt nachher. Beim Bildermalen ist es auch so.
anders gar. Es muss zuletzt eine Form haben, die und keine andere. Das ist mein Credo. Und seitdem man eben bei gewissen Richtungen der zeitgenössischen Malerei den Werkbegriff aufgegeben hat, da muss ich sagen, da passe ich und ich kann auch nicht einsehen, was daran der Fortschritt oder das Gute sein soll. Und ich hoffe wenigstens, man weiß ja nicht, in welche Dummheiten die Zeiten noch alles geraten, dass dies, wie gewisse andere Dinge, die alle mal da waren, auch wieder den Weg alles Irdischen geht und verschwindet. Ja, ich glaube, also erstmal, Siegfried, möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du, ja, das ist mir eine Freude und uns beiden, hoffe ich, ein hübsches Andenken an diesen Abend. Und das Schöne bei den Bildern ist ja, und das wollte ich doch zum Schluss sagen, dass sie von sich aus schweigen.
Das habe ich nicht verstanden.
Dass sie von sich aus schweigen, die Bilder. Und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommen will...
Ich bin nicht ganz einverstanden.
Nein, passiert es ohne Worte.
Ja.
Ohne Worte. Ins Gespräch kann man mit ihnen kommen. Ja. Aber es muss eines mit den Augen sein.
Du hast in einer Skizze gesagt, nicht wahr, wie sehr alles auch bei der Betrachtung von Bildern auf den Dialog, auf die Dialogbereitschaft ankommt.
Ja.
Und wenn man diese Bereitschaft zeigt, kommt man mit jedem dieser Bilder ins Gespräch.
Ja, aber es ist eines ohne Worte. Und die Kunst ist eben voller Paradoxien, wie das Leben auch.
Und der Wortemann ist versucht, Worte zu gebrauchen. Man kann ja nicht denken ohne Worte. Kleist hat schon recht.
Ja, aber sie bleiben doch stumm.
Sie bleiben unausgesprochen.
Sie bleiben stumm. Also, und das Wort Schweigen ist ja noch kein Stummsein. Man kann ja sehr viel
verschweigen.
Schweigen ist sehr sprechend, finde ich.
Richtig, ja. Man kann Schweigen sprechen.
Ja, nein, ich finde, ein stummer Mensch ist was anderes als ein schweigender Mensch.
Einverstanden, sofort, ja.
Also die Bilder sprechen stumm.